weiß nicht, was ihr für einen Humor habt. Ich habe meinen. Und manchmal passt es ja, manchmal nicht. Ich erzähle euch jetzt trotzdem einen Witz. Da kommt der Sohn von der Schule nach Hause und fragt seinen Vater: Papa, stimmt das, stammt der Mensch vom Affen ab? Und da antwortet der Vater seinem Sohn: Du vielleicht, ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Ironie in dieser Antwort entdeckt, in diesem Witz. Spaß beiseite, wie ist es aber wirklich? Stammen wir wirklich vom Affen ab? Woher kommen wir denn eigentlich? Wer sind wir? Wozu sind wir da? Als Christen stellen wir unsere Fragen an Gott und an Gottes Wort. Wir befragen also die Bibel. Und jetzt wird es schwierig. Denn jetzt kommt es darauf an, wie wir die Bibel verstehen. Ist die Bibel ein naturwissenschaftliches Lehrbuch? Macht sie Aussagen darüber, woher wir Menschen kommen? Und wenn ja, wie sind diese Aussagen zu verstehen? Ich verstehe die Bibel nicht als ein wissenschaftliches Lehrbuch. Ich finde in der Bibel keinen Hinweis auf den Urknall oder auf die Evolution. Ich kann mit der Bibel nicht beweisen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und kann übrigens auch nicht das Gegenteil beweisen. Und weil die Bibel zu diesem Thema oder zu diesen Fragen schweigt, werde ich darüber auch schweigen, denn ich will der Bibel keine Gewalt antun. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, sie ist ein Buch, das Antworten des Glaubens gibt. Sie verbindet uns Menschen mit Gott. Und wenn wir das respektieren, dann bekommen wir komischerweise Antworten. Antworten sogar auf die Fragen, die wir haben. Woher kommen wir denn eigentlich? Wer sind wir denn? Wozu sind wir denn da? Und die Antworten fallen vielleicht anders aus, als wir sie uns gedacht haben. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem ersten Kapitel der Bibel. 1. Mose 1 am Schluss und Kapitel 2, die ersten drei Verse. Da sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns her uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen und über die Vögel am Himmel und über die Landtiere und über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen: Ihr seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel, über alle Tiere auf der Erde. Gott sah an, was er gemacht hat. Es war tatsächlich sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit all ihren Lebewesen. Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Lehrbuch. Sie erklärt uns nicht, wie diese Welt geschaffen wurde. Aber sie stellt fest, dass diese Welt geschaffen wurde. Und das ist für mich ein Unterschied. Wir lesen, Gott hat uns Menschen geschaffen. Wie er das getan hat, erzählt uns die Bibel interessanterweise nicht. Und wenn wir das wüssten, ich frage mich, würde uns das helfen? Viel entscheidender ist für mich zu hören, ich bin ein Geschöpf Gottes, du bist ein Geschöpf Gottes. Und das hat meiner Meinung nach erhebliche Auswirkungen auf mein Selbstverständnis. Du bist von Gott geschaffen, das bedeutet, du stammst aus Gottes Hand. Dein himmlischer Vater hat all seine schöpferische Kraft dafür eingesetzt, um dich zu gestalten. Jedes Detail hat er liebevoll gemacht. Du bist ihm eine große Freude. Und als du fertig warst, da hat er dich angesehen und hat er gesagt: Wunderbar gelungen, besser geht es nicht. Wir sind Gottes Geschöpf, kein Produkt des Zufalls und auch kein Unfall. Hinter unserem Leben, hinter deinem Leben stecken Gottes liebevolle Gedanken. Du bist gewollt, du bist geliebt Und das gibt deinem Leben seine Würde. Und das gilt, auch wenn du das gerade im Moment ganz anders erlebst. Wir sind aus Gottes Liebe gemacht und wir sind füreinander gemacht. Gott hat nicht einen, sondern er hat gleich zwei Menschen geschaffen. Und er hat nicht zwei gleiche Menschen gemacht, sondern zwei, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Mann und Frau, männlich und weiblich, nicht androgyn, sondern polar. Und da steckt Zündstoff drin. Die Spannung ist regelrecht zu spüren und genau so wollte uns Gott. Gott ist kein Freund der Uniformiertheit, sondern der Vielfalt. Kein Mensch gleich dem anderen. Wir sind alle unterschiedlich. Das macht uns oft Mühe, ja, aber Gott hat seine Freude dran. Er mag es bunt. Er liebt die Abwechslung. Und wenn wir es lernen, unsere Unterschiedlichkeit nicht als Gefahr, sondern als Ergänzung zu erkennen, dann wird unser Leben spannend und interessant. Und dann entstehen interessanterweise auch neue Dinge, Dinge, die es sonst gar nicht geben würde. Gottes Kreativität liegt als ein Segen auf uns. Wir sind aus Liebe gemacht und wir sind füreinander gemacht. Und wir sind auch auf das große Du Gottes hin konzipiert. Wir sind als Ebenbild Gottes gedacht. Nur in der Beziehung zu Gott sind wir das, was wir sind. Nur dann sind wir Mensch. Viele kluge Köpfe haben über die Jahrhunderte hinüber überlegt, was heißt es eigentlich, Gottes Ebenbild zu sein. Inzwischen verstehen wir, dass das nicht über die äußere Gestalt etwas aussagt. Gott hat sich also nicht vor den Spiegel hingestellt und hat uns nach seinem Bild nachgebastelt. So macht es die Puppenindustrie, aber nicht Gott. Gottes Ebenbild zu sein bedeutet nicht, wie Gott auszusehen. Wenn uns die Bibel etwas als Ebenbild Gottes bezeichnet, dann geht es hier um die Beziehung zwischen Gott und uns. Ebenbild Gottes sein bedeutet, auf Gott bezogen zu sein, zur Gemeinschaft mit Gott berufen zu sein. Und das leben wir, wenn wir auf Gott hören, wenn wir mit ihm im Gespräch sind und wenn wir an seiner Hand durchs Leben gehen. Und das bedeutet, du bist nur dann Mensch, wenn du dein Leben mit Gott lebst. Du bist nur Mensch, wenn du dein Leben mit Gott lebst. Und du bist nur Mensch, wenn du mit deinem Leben für Gott stehst. Ein König lässt sein Bild in seinem Herrschaftsbereich aufstellen, um deutlich zu machen, hier bin ich der Herr. Und in den Amtsstuben unserer Verwaltungen, da hängt ein Bild unseres Bundespräsidenten. Das steht quasi stellvertretend für unseren Staat. So hat Gott sich dich als sein Ebenbild gedacht. Du repräsentierst Gott in dieser Welt. Du vertrittst Gott in seiner Schöpfung. Viele Menschen leben heute mit einer Sinnkrise. Sie verstehen sich selber nicht und sie wissen nicht, wozu sie da sind, wozu Gott sie geschaffen hat, wozu, was der Sinn ihres Lebens ist. Und hier haben wir die Antwort. Wenn Gott dich geschaffen hat, dann bist du auf ihn ausgerichtet. Du bist du, wenn du mit ihm im Gespräch bist. Du sollst ihn in seiner Welt vertreten und auf ihn hinweisen. Und wenn du das tust, dann wird sich der Sinn deines Lebens erschließen. Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. So lesen wir in unserem Bibelabschnitt. Und ich meine, dieser Satz ist über viele Jahre völlig falsch verstanden worden. Die Folgen werden uns jetzt ja klar. Wir waren ja letzten Sonntag im Wald, haben uns die Folgen des Klimawandels angeschaut. Und spätestens seit da verstehen wir, wir herrschen nicht über Gottes Schöpfung, wir sind dabei, sie zu zerstören. Wir benehmen uns wie absolutistische Herrscher. Wir rauben Gottes Schöpfung aus, wir richten sie zugrunde und wir glauben auch noch, das sei der Wille Gottes. Wir meinen, wir erfüllen seinen Auftrag so, wir würden so seine Erde uns untertan machen. Und da haben wir doch etwas gründlich falsch verstanden, oder? wenn wir das Ebenbild Gottes sind, dann schauen wir auf Gott und dann lesen wir an Gott ab, wie wir mit dieser Welt umgehen sollen. Gott hat diese Welt wunderbar gemacht, er hat sie voller Liebe kreiert. Möchte er, dass wir sie kaputt machen? Wenn wir Gottes Ebenbild sind, dann schauen wir auf Gott und wir sehen an seinem Beispiel, wie wir über die Erde herrschen sollen. Da sehe ich Gott, wie er seine Hand über seine Welt hält, sie beschützt und sie bewahrt und erhält. Gibt uns diese Haltung nicht vor, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen sollten? Und dann schaue ich mir noch an, wie Jesus seinen Herrschaftsauftrag versteht. Er sagt einmal, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als ein Lösegeld für viele zu geben. Ich verstehe, wenn Gott herrscht, dann dient er. Und wenn das stimmt, dann müssen wir umdenken und Buße tun. Wenn wir meinen, wir hätten den Auftrag, die Erde auszubeuten, liegen wir falsch. Wie hat sich Gott das gedacht, als er uns beauftragt hat, diese Erde zu füllen und über sie zu herrschen? Wenn ich immer über dieses Thema nachdenke, dann habe ich sofort eine Person vor meinem inneren Auge, Fürstin Marie-Louise zu Castel-Castel. Ihr Herrschaftsbereich, das sind kleine Dörfer am Fuße des Steigerwaldes zwischen Kitzingen und, naja, egal. Die Castel-Castels sind eine profilierte, bewusst fromme evangelische Familie. Und sie sind reich, sie haben große Besitztümer, aber sie beuten das nicht aus. Und ihre Art zu herrschen zeigt sich auf ganz andere Art und Weise, wie wir das denken. Menschen, die in den Dörfern im Steigerwald leben, erzählen mir, dass die Fürstin durch die Dörfer geht, dass sie die Kranken und Behinderten besucht, dass sie die Menschen ermutigt und tröstet. Wenn jemand krank ist, dann kümmert sie sich um ihn, sie schaut nach ihm, sie betet mit ihm, sie sorgt dafür, dass der Arzt vorbeischaut und wenn es sein muss, bringt sie auch was zu essen vorbei. Mit diesem Bild vor Augen beginne ich zu verstehen, wie ich als Ebenbild Gottes mit seiner Schöpfung und mit seinen Menschen umgehen soll. Wenn Gott uns beauftragt, uns seine Schöpfung untertan zu machen, dann möchte er nicht, dass wir sie ausbeuten und zugrunde richten. Wie ein guter Herrscher sollen wir sie bewahren. Ich könnte es mit einem anderen Wort sagen, wir sollen sie sogar entwickeln. Wir sollen uns um sie kümmern. Gott überträgt uns die Verantwortung für seine Schöpfung. Und eines Tages wird er uns fragen, warum wir das, was er mit so viel Mühe und Liebe, Fantasie und Kreativität geschaffen hat, warum wir das gerade kaputt machen. Und ich glaube wirklich, wir müssen umdenken und umkehren. Gott hat diese Welt wunderbar gemacht. Zuletzt hat er uns Menschen geschaffen und sein Urteil über uns lautet: bestens gelungen. Und das gibt uns das Recht, uns selbst als die Krone der Schöpfung zu bezeichnen, auch wenn wir oft das Ebenbild Gottes verdunkeln. Wir sind die Krone der Schöpfung, ja, aber wir sind nicht die Vollendung der Schöpfung. Das Beste kommt zum Schluss. Und so ist es auch bei der Schöpfung Gottes. Am siebten Tag macht Gott die Ruhe, er schafft den Schabbat. Gott hat seine Schöpfung abgeschlossen, sie ist vollendet, ihr ist nichts mehr hinzuzufügen. Mit dem Schabbat ist diese Welt fertig, vollkommen, perfekt. Die Ruhe vollendet die Schöpfung. Gott ruht am siebten Tag. Und wenn Gott schon am siebten Tag ausruht, wer bin dann ich, wenn ich meine, ich hätte diesen Ruhetag nicht nötig? Ich erlebe mich immer wieder unruhig und rastlos und manchmal kann ich kaum still sitzen. Es gelingt mir selten wirklich mal was zu genießen. Ich mache Fortschritte, muss ich zugeben, aber naja. Und ich erlebe mich dann immer wieder so, wenn ich mittendrin bin in einer Sache, dann denke ich schon wieder an das Nächste. Und irgendwo fühle ich mich da von was getrieben. Hast du auch die Angst, etwas zu verpassen? Treibt es dich auch von Erlebnis zu Erlebnis? Ist deine Freizeit durchgetaktet? Kennst du das auch, dass du manchmal denkst, meine Arbeit ist ja fast schon Erholung. Da läuft doch irgendwas falsch, oder? Wir sind unruhig und rastlos, wir arbeiten, als hinge alles von uns ab. Und keiner kann es wirklich so gut wie wir, oder? Sollen wir uns einer mal was nachmachen? Und wenn wir es nicht tun, wer tut es denn dann? Wir powern, wir malochen, wir sammeln Überstunden an, wir finden kein Ende, wir rackern uns ab. Warum tun wir das eigentlich? Woher kommt es, dass wir so gehetzt sind? Warum treibt uns die Angst an, etwas zu verpassen? Was macht uns denn so rastlos? Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Unruhe daher kommt, dass wir uns selber etwas zu wichtig nehmen. Ich merke, ich selber habe noch nicht so ganz verstanden, warum Gott seine Schöpfung mit dem Schabbat abgeschlossen hat. Und deswegen muss ich mir das immer wieder sagen lassen, und du vielleicht auch, diese Erde ist schon fertig, sie ist bereits vollendet und du kannst gar nichts mehr dazu hinzufügen. Und wenn ich mir das sagen lasse, werde ich ein Stück gelassener. Ich verstehe, ich muss umdenken. Ich muss lernen zu verstehen, was es bedeutet. Gott hat seine Schöpfung bereits abgeschlossen, beendet, vollendet. Sie ist perfekt. Gott braucht meine Hetze und meine Mühe nicht. Die Welt ist bereits fertig. Wir machen sie nicht besser mit dem, was wir tun. Und das nimmt uns schon den Stolz, oder? Es macht uns etwas demütiger. Diese Welt ist bereits fertig und das zu wissen, nimmt uns aber auch den Druck, bis zum Umfallen zu arbeiten. Es befreit uns von der Angst, etwas zu verpassen. Es versetzt uns in die Lage, Gottes Geschenk der Ruhe anzunehmen und auch einmal alle Fünfe gerade sein zu lassen und einmal die Arbeit liegen zu lassen. Ja, wir dürfen das Wasser des Sees genießen und die Beine baumeln lassen, in der Hängematte liegen, ein Buch lesen. Wir dürfen das. Wir dürfen Gottes gute Gaben genießen, den Duft der Rosen, den Geschmack von Schafskäse und Oliven, Salami, Rotwein, Erdbeerkuchen und Kaffee. Wir dürfen die Spieleschachtel auspacken. Wir dürfen uns einen Nachmittag lang miteinander unter dem Schatten der Bäume vergnügen, ohne Sinn und Grund. Einfach so. Gott hat die Ruhe geschaffen und damit die Welt vollendet. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Mich macht das gelassener. Es befreit mich zur Ruhe. Und wenn wir tun, was Gott sagt, wenn wir lassen, womit wir uns unnötig belasten, dann entsprechen wir seinem Ebenbild. Und dann, glaube ich, werden wir die Schöpfung Gottes bewahren und auch nicht zerstören. Amen. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir das für uns selber so hören dürfen. Wir sind aus deiner Liebe heraus entstanden. Du denkst voller Liebe an uns. Du hast alle deine Kreativität und deine Fantasie hineingelegt, um jeden einzelnen von uns zu gestalten. Wie schön, das zu wissen und das zu hören. Danke, dass wir aus deiner Liebe stammen. Und danke, dass du uns nicht alle uniformiert hast und gleich gemacht hast, sondern dass wir unterschiedlich sind. Und auch wenn das uns manchmal Mühe macht, Herr, es macht unser Leben doch so reich und so spannend. Danke, dass wir uns füreinander und dass wir uns einander haben. Und danke, dass wir dich haben, dass wir auf dich hinausgerichtet sind, dass unser Leben dann Leben ist, wenn wir mit dir leben. Danke, dass wir zu dir Vater sagen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen, mit dir reden können, in deiner Gegenwart leben dürfen. Du machst unser Leben so reich, dafür danken wir dir. Wir bitten dich um Verzeihung, wo wir falsch verstanden haben, wie wir mit deiner Welt umgehen. Vergib uns bitte unsere Schuld und befreie uns davon, dass wir weitermachen und dass wir deiner Schöpfung gegenüber angemessener leben. Und ich danke dir, dass du uns zur Ruhe, zum Frieden befreit hast. Herr, und danke, dass heute Sonntag ist. Danke, dass heute dieser Ruhetag ist. Und ich bitte dich, dass wir an diesem Tag etwas von dieser Ruhe erleben, die du uns schenkst und gönnst. Segne uns diesen Tag. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Liebe bleibt und sie steht über unserem Leben von Anfang an. Und sie wird auch am Ende unseres Lebens über unserem Leben stehen. Nichts ist gewisser als das eine. Du bist geliebt von Gott. Und so können wir getrost und fröhlich in diesen Tag hineingehen und in die Woche, die vor uns liegt. Gott, der uns liebt, er geht mit uns. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.